kaum etwas auf dieser Welt ist so absehbar und gleichzeitig so unberechenbar wie der Tod. Er ist absehbar, denn es braucht keine Statistik, um zu erkennen, dass du betroffen bist. Dass jeder Mensch stirbt. Du und ich, wir können absehen und erwarten, dass wir sterben werden. Und du und ich, wir können absehen, dass unsere Eltern und unsere Freunde, unsere Verwandten sterben werden. Der Tod dringt zu allen Menschen hindurch. Gleichzeitig ist der Tod aber auch unberechenbar. Ja, natürlich gibt es eine wahrscheinliche Lebensspanne, vielleicht von 70 oder 80 Jahren. Aber seien wir ehrlich, kein Mensch kann dir versprechen, dass du den heutigen Tag überlebst. Keiner. Egal wie alt du bist, egal wie gesund du dich fühlst, egal wie sicher du fährst. Und ich möchte damit keine Angst machen, aber das ist doch eine wichtige Feststellung. Nicht einmal der heutige Tag ist dir versprochen. Der Tod kommt auf viele verschiedene Arten. Nach einer langen Krankheit oder durch einen plötzlichen Unfall. Allmählich mit steigenden Symptomen oder abrupt durch einen Akt der Gewalt. In den Jahrzehnten, die Abraham in Kanaan verbrachte, da hatte er viele Herausforderungen und Nöte zu überstehen. Und ja, auch der Tod, er drohte in unterschiedlicher Form, durch Hungersnot, wo er nach Ägypten fliehen musste, oder durch Kriege, wo sein Neffe Lot entführt wurde, oder durch das geforderte Opfer auf dem Berg Moria, wo er mit dem Tod seines Sohnes Isaak rechnen musste. Doch so richtig und direkt konfrontiert mit dem Tod wird Abraham erst in 1. Mose 23. Als seine Frau Sarah stirbt. Nun, wir haben schon am Anfang erfahren, dass sein Bruder und auch sein Vater gestorben ist. Aber seit er in Kanaan lebt und diese Geschichte hier in 1. Mose so wirklich als eine Art Lebensbild aufgezeigt wird, finden wir erst hier in 1. Mose 23 die direkte Konfrontation mit dem Tod. Manches in diesem Kapitel ist sehr gut nachvollziehbar. Sarah, die Frau Abrahams, stirbt. Und anhand, wie Abraham reagiert und damit umgeht, können wir viele praktische Hilfen sehen, um uns auch selbst mit dem Tod zu beschäftigen. Uns zu beschäftigen mit dem Tod von geliebten Menschen, mit dem Verlust von denen, die uns nahe sind. Und anderes in diesem Kapitel ist aber vielleicht auch etwas befremdlich und ungewöhnlich. Doch es führt uns ebenso zu einer tieferen Betrachtung und zu einem besseren Verständnis vom Tod und wie es zusammenhängt mit dem Leben im Glauben. Ich habe dieses Kapitel überschrieben mit der Frage: Tod, was nun? Tod, was nun? Und wir lesen das Kapitel 23 im ersten Buch Mose. Die Lebenszeit Sarahs betrug 127 Jahre. Das waren die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb zu Kirjat Arba, das ist Hebron, im Land Kanaan. Und Abraham ging hin, um über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Dann stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten und redete zu den Söhnen Heth: Ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch. Gebt mir ein Erdbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote vor meinem Angesicht hinwegbringe und begrabe. Da antworteten die Söhne Heth dem Abraham und sagten zu ihm: Höre uns an, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in dem Auserlesensten unserer Gräber. Keiner von uns wird dir sein Grab verweigern, deine Tote zu begraben. Da erhob sich Abraham und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Söhnen Heth, und er redete zu ihnen und sagte: Wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote begrabe vor meinem Angesicht hinweg, so hört mich an und legt Fürsprache für mich ein bei Ephron, dem Sohn Zohars, dass er mir die Höhle Machpela gibt, die ihm gehört, die am Ende seines Feldes liegt. Zum vollen Kaufpreis gebe er sie mir zu einem Erbbegräbnis in eurer Mitte. Ephron aber saß mitten unter den Söhnen Heth, und Ephron der Hethiter antwortete dem Abraham vor den Ohren der Söhne Heth, vor allen, die ins Tor seiner Stadt gekommen waren, und sagte: Nein, mein Herr, höre mir zu, das Feld schenke ich dir, und die Höhle, die darauf ist, dir schenke ich sie, vor den Augen der Kinder meines Volkes schenke ich sie dir, begrabe deine Tote. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes, und er redete zu Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sagte: Ach, wenn du doch auf mich hören wolltest, ich gebe dir den Kaufpreis des Feldes, nimm ihn von mir an, dass ich meine Tote dort begraben kann. Da antwortete Ephron dem Abraham und sagte zu ihm: Mein Herr, höre mich an, ein Land von 400 Schekel Silber, was ist das zwischen mir und dir? So begrabe deine Tote. Und Abraham hörte auf Ephron, und Abraham bog dem Ephron das Geld dar, von dem er vor den Ohren der Söhne Heth geredet hatte, 400 Schekel Silber, wie es beim Händler gängig ist. So fiel das Feld Ephrons, das bei Machpela gegenüber von Mamre liegt, das Feld und die Höhle, die darauf war, und alle Bäume auf dem Feld innerhalb seiner ganzen Grenzen ringsum, als Besitz an Abraham vor den Augen der Söhne Heth, vor allen, die ins Tor seiner Stadt gekommen waren. Und danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Feldes von Machpela gegenüber von Mamre, das ist Hebron, im Land Kanaan. So fiel das Feld und die Höhle, die darauf war, von den Söhnen Heth an Abraham als Erbbegräbnis. Erstens der Tod und die Trauer. Sarah stirbt. Sie ist die einzige Frau in der Bibel, von der genannt wird, wie alt sie geworden ist. 127 Jahre. Und Abraham ging hin, um über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Das Erste, was wir lernen hier, ist, dass der Tod diesen Mann Gottes trauern lässt. Abraham weint. Nun, darf man als Gläubiger, darf man als Christ um einen Toten weinen? Ist es richtig, traurig zu sein und zu trauern um einen Menschen, der stirbt, wenn man glaubt? Oh ja, absolut. Abraham hatte Grund zur Trauer. Sarah lebt nicht mehr. Nein, nun, sie starb im Glauben, aber sie starb. Ihr Leben auf dieser Erde ist vorbei. Abraham konnte nicht mehr mit ihr sprechen, nicht mehr mit ihr lachen, nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten und auch nicht mehr die letzten Flausen aus dem 37-jährigen Isaak austreiben. Sarah hinterlässt eine schmerzvolle Lücke. Es ist eine traurige Veränderung. Die Bibel ist nicht gefühlsfeindlich. Das Christentum ist keine stoische Philosophie, in der es nur darum geht, möglichst stumpf und emotionslos zu werden. Nein, Gott ruft uns auf zur Freude und zum Jubel und zur Dankbarkeit über das Gute, das der Herr uns schenkt in diesem Leben, in dieser Zeit. Doch das bedeutet auch, dass wir trauern und weinen können, da, wo unsere Freude genommen wird. Da, wo wir Leid und Verlust und Schmerz erfahren. Der Tod ist außerdem der deutlichste Hinweis auf die Gefallenheit dieser Welt und die Auswirkung der Sünde auf das Leben. Im Tod sind wir konfrontiert mit dem, was keine zeitliche Freude überdecken kann. Sünde bedeutet Trennung vom Leben. Es ist ein Hinweis auf die Strafe Gottes und das Gericht Gottes über diese Schöpfung. Ja, der Mensch und mit ihm die ganze Schöpfung ist abgefallen von Gott, von der Quelle des Lebens, von unserem Schöpfer. Und der Tod ist das Gericht, das schon Adam und Eva verheißen war. Und seither eine beständige Erinnerung ist, hier stimmt etwas nicht. Und darum weinte selbst Jesus am Grab von Lazarus. Eine Erinnerung an Sünde und Gericht. Der Tod Sarahs kam scheinbar unerwartet. Denn hier heißt es, Abraham ging hin, um über Sarah zu trauern. Er musste erst hingehen. Wahrscheinlich war er mit den Viehhirten draußen oder sonst wie geschäftlich unterwegs, um vielleicht neue Felder nutzen zu können, als ihm die Nachricht gebracht wurde, deine Frau Sarah ist gestorben. Und Abraham geht hin, um über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Er konnte nicht an ihrer Seite sitzen. Er konnte ihr vielleicht nicht beim Abschied noch all das sagen, was er ihr gerne gesagt hätte. Der Tod passt sich nicht unserem Terminplan an und das bringt so vieles durcheinander. Aber Abraham macht sich auf und er geht hin, um über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Abraham weint um Sarah, um seine Tote, wie es hier in diesem Text immer wieder heißt. Seine Tote. Er liebte Sarah. Er freute sich an ihr. Und nun schmerzt das Herz und das Lachen verwandelt sich in Weinen. Abraham hat Grund zur Trauer. Der Tod ist ein Schmerz, ein Verlust in diesem Leben. Und Trauer braucht auch einen Ausdruck. Hier heißt es, Abraham ging hin, um über Sarah zu klagen. Nun, klagen heißt nicht, vorwurfsvoll oder grimmig vor Gott zu murren, nach dem Motto, wie konntest du mir das antun? Sondern klagen ist eine Form der Trauer, ein Ausdruck der Totenklage. So gut wie jede Kultur und Gesellschaft hat Trauerbräuche. Um das Leben des Verstorbenen zu würdigen und der Traurigkeit, gerade im Angesicht des Todes, irgendwie einen Ausdruck, eine Form zu geben. Und oftmals hilft es, gewisse Formen zu haben, an denen man sich ein bisschen halten kann, da wo die Seele, wo das eigene Herz so aufgelöst ist. Trauer braucht aber Raum. Im Alten Testament lesen wir davon, wie Menschen sich schlichtes Sacktuch überstülpten und Asche auf ihren Kopf streuten und ihren Schmerz bezeugten. Sie setzten sich auf den Boden und weinten laut. Aber es gibt auch Trauerrituale, die in der Bibel verboten werden. Wusstet ihr das? Mose schreibt dem Volk Israel, dass sie sich nicht die Haare rundum abscheren dürfen oder sich um der Toten willen etwas in die Haut ritzen, wie es die heidnischen Völker taten. Es waren Trauerrituale, von denen Gott gesagt hat, das sollt ihr nicht tun. Es ist verbunden mit allerlei Aberglaube. Und wir erfahren auch in der Bibel von gemieteten Klagefrauen, die, egal ob sie den Verstorbenen kannten oder nicht, ein großes Weinen und Trauern vorspielten. Als hätte der Tote eine große Verwandtschaft, die alle laut klagen. Und es waren nur bezahlte Frauen, die hier klagen sollten. In Jairus Haus schickt Jesus sie fort. Und wir tun gut daran, auch darüber nachzudenken. Welche Trauerrituale sind hilfreich und welche führen zu einer verkehrten Form? Die sollten wir auch lieber wegschicken. Wir müssen kein Fenster aufmachen, damit die Seele des Toten in den Himmel gehen kann, oder ein Grablicht anzünden, damit die Seele den Weg hinaus findet. Das sind törichte oder sogar heidnische Vorstellungen. Es gibt allerhand abergläubische Dinge, die unbedacht getan werden, gerade im Umgang mit dem Tod. Gerade da, wo sich viele Menschen so ohnmächtig fühlen und sich an allen möglichen Törichten und Sinnlosen halten. Aber die Trauer in einer guten Form, sie dient der Erinnerung und der Wertschätzung des Verstorbenen. David singt sogar ein Klagelied für Jonathan und Saul. Josef trauert lange um seinen Vater Jakob. Jeremia erhebt eine große Klage über den Tod des Königs Josias. Das hat seinen Raum. Es ist ein zeitlicher Abschied. Aber wo Liebe und Freude herrschte, da hat auch Trauer sein Recht und braucht seine Zeit und seinen Raum. Und weiter heißt es von Abraham, dann stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten und redete zu den Söhnen Het. Und auch das ist ein wichtiger Aspekt. Abraham, er verlor sich nicht im Kummer. Wie David, der in seiner Trauer um Absalom seine Pflichten als König vergaß. Der sich gar nicht mehr aufrichten lassen wollte, bis er ernstlich von seinem Heerführer ermahnt wurde. Abraham findet die Kraft, nach der Zeit der Trauer und des Weinens wieder aufzustehen und hinauszugehen. Er richtet sich auf, um nun tätig zu werden. Der Schmerz bleibt keine lähmende, schwere Decke, die ihn untätig und ganz verzweifelt niederhält, sondern er steht auf und geht nach draußen. Und auch das ist wichtig für uns. Das Aufrichten nach der Trauer ist entscheidend. Wir brauchen eine Zeit, einen Raum und auch eine Form der Trauer. Aber es muss auch ein Ende finden. Es muss den Punkt kommen, wo die Traurigkeit bleibt, aber es nicht lähmt, es nicht niederdrückt. Und es widerspricht nicht dem Kummer, noch der Liebe, sich nach einer Zeit aufzurichten. Sarah bleibt Abrahams Tote in diesem Kapitel. Sie bleibt meine Tote. Aber er richtet sich auf und geht hinaus. Und ja, hier stecken viele Anwendungen drin. Aber vor allem, beschäftige dich mit dem Tod. Beschäftige dich mit dem Tod. Nicht in einer kranken Leidenschaft oder in einer furchtbaren Angst, sondern wie es im Psalm 90 heißt, um weise zu werden. Der Tod ist der Stempel auf dieser Welt, die uns an das Gericht Gottes erinnert, der auf allen Menschen lastet. Der Tod erinnert uns daran, wie sehr Sünde Freude und Leben raubt. Der Gedanke an den Tod, er macht uns demütig. Aber er lässt uns auch auf das blicken, was wichtig ist im Leben. Und es ist richtig zu trauern über die Konsequenzen der Sünde, über den Verlust, vor allem im Angesicht des letzten Feindes, dem Tod. Es ist richtig. Wir dürfen und wir sollten trauern und weinen. Johannes Calvin, er meint, angesichts des Todes unbewegt zu bleiben, sei keine Seelenstärke, sondern Rohheit und Trotz. Aber gerade als Gläubige darf der Tod eines geliebten Menschen uns auch nicht in die Verzweiflung führen. Auch der Tod ist in Gottes Hand. Alle Tage sind in seinem Buch geschrieben. Unsere Zeit steht in seiner Hand. Und ob wir leben oder sterben, gehören wir dem Herrn. Der Glaube wehrt nicht die Trauer, aber er schützt vor Verzweiflung. Und er gibt uns die Kraft und den Trost, um wieder aufgerichtet zu werden. Um wieder aufzustehen. Beschäftige dich mit dem Tod. Und zweitens, der Tod und der Glaube. Unser Bibeltext beschreibt allerdings nur sehr kurz die Trauer um Sarah und vergleichsweise lang und ausführlich, wie Abraham sich um ein Grab bemüht. Nun, das mag irgendwie ein bisschen verwunderlich sein, für uns vielleicht sogar etwas pietätlos wirken, aber hier geht es nicht um einen Workaholic, der seine Trauer durch Arbeit verdrängt und bloß irgendwie was tun will. Sondern Abraham bemüht sich um ein Grab und Mose, er berichtet so ausführlich, ja so minutiös darüber, weil es hier um Glauben geht. Es geht hier um Glauben. Abraham glaubt dem Evangelium. Warum sucht er so eindringlich ein Grab? Weil Abraham dem Evangelium Gottes glaubt. Er glaubt an den Retter, der kommen soll, der den Tod und den Fluch der Sünde besiegt. Diesen Stempel des Gerichts, der über der Menschheit und dieser Schöpfung steht, überwältigen wird. Abraham glaubt an die Auferstehung aus dem Tod und ein Leben nach dem Tod. Der Hebräerbrief lässt daran keinen Zweifel. Abraham glaubt an den Himmel, an den Sieg des Retters über das Gericht und die Gefallenheit, über die Trennung der Sünde von Gott. Abraham glaubt an Jesus, der kommen soll. Er sieht seinen Tag voraus und er freut sich. Abraham sucht kein Grab als Schrein für die Tote. Er sucht kein Grab als Schutz vor dem Fluch eines Untoten. Er sucht kein Grab bloß aus Tradition. Er sucht ein Grab, weil er glaubt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und das Grab ist ein Zeugnis davon. Ein Hinweis darauf. Er glaubt daran, dass der Tod, der letzte Feind, kein siegreicher letzter Feind ist, sondern ein zuletzt besiegter letzter Feind. Jesus ist Mensch geworden, wie Gott es seit Adam angekündigt hat und auch dem Abraham bestätigt hat. Er ist Mensch geworden, unter das Gesetz getan, er ist in den Leib der Sünde getreten, das heißt in unsere Gefallenheit, in unsere Sterblichkeit, um zu sterben. Gott wurde Mensch, um zu sterben. Jesus, der Gerechte, ja der einzig sündlose Mensch, er hat sich töten lassen am Kreuz von Golgatha. Jesus starb. Das Gericht Gottes über Sünde traf ihn, den Sündlosen. Und er wurde begraben in einer Grabhöhle, in einem Garten nahe von Golgatha. Ein großer Stein wurde davor gerollt vor die Gruft. Doch am dritten Tag ist er auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden und er lebt und er wird nie wieder sterben. Sondern er hat die Macht, alle Menschen aufzuerwecken. Sie werden alle aus den Gräbern hervortreten. Und auch die, die im Wasser ertrunken sind oder im Feuer verbrannt sind. Er wird alle auferwecken. Sie werden hervortreten und Jesus wird allen Seelen einen neuen Leib bereiten. Und alle, die an ihn glauben, für deren Sünden er mit seinem gerechten Leben bezahlt hat, indem er starb, die werden leben in Ewigkeit mit Gott im Himmelreich. Doch alle, die Jesus verachtet haben und ihr Leben ohne ihn führten, die werden auferstehen zum Gericht und erleben, was der zweite Tod bedeutet. Nicht Auflösung, nicht Nirvana, nein, Todesqual ohne Ende. Die Hölle, das ewige Feuer. Doch diejenigen werden glückselig genannt, die im Herrn sterben, heißt es in der Offenbarung. Das heißt, die im Glauben an Jesus sterben, die im Glauben an das Evangelium sterben, die werden glückselig genannt. Obwohl sie gestorben sind, sind sie glückselig. Warum? Ihre Seelen werden am selben Tag mit Christus im Paradies sein und am letzten Tag dieses Zeitalters werden sie auferstehen und das Himmelreich erben. Da, wo ewige Freude ist und keine Krankheit und keine Sünde und kein Tod mehr sein wird. Ja, der leibliche Tod ist ein Feind. Aber für den Christen hat dieser letzte Feind die Zerstörungskraft verloren. Ein britischer Soldat namens Stanley Collins, er berichtete von einem Tag im Zweiten Weltkrieg, als er im Einsatz war. Und seine Kompanie, sie spürte eine Landmine auf. Und sie schlichen sich angespannt und furchtsam auf Zehenspitzen daran vorbei, um bloß nicht von der Sprengladung zerfetzt zu werden. Ihr kennt das. Es braucht nur einen kleinen Auslöser, einen kleinen Druck und plötzlich geht die ganze Mine in die Luft. Am Abend kam Stanley Collins zurück in sein Zelt, in die Baracke und er sah seine Kollegen dort schlafen und er erschrak sich fast zu Tode, als er einen Kollegen sah, der mit seinem Kopf genau auf dieser Landmine schlief, mit seinem Kopf darauf lag, die sie vorher am Tag gefunden hatten. Und er ist fast aus der Haut gefahren und er schaute vorsichtig, aber dann bemerkte er, der Schlagbolzen wurde entfernt. Nun war diese Landmine ohne Zünder und so sicher wie ein Kissen. Was einst ein Instrument der Vernichtung war, es wurde ein Ruheort für einen müden Kämpfer. Und so sagt auch die Bibel, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus hat dem Tod den Stachel zur Zündung genommen. Er schenkt uns Sieg über das Grab, über die Sünde und den Tod. Abraham glaubt dem Evangelium. Und darum sucht er ein Grab als Bestätigung der Hoffnung auf die Auferstehung. Als Bestätigung der Gewissheit, wir werden leben. Und außerdem glaubt Abraham der Verheißung Gottes. Damit der Retter Jesus Christus, der Sieger über den Tod und über die Sünde kommen kann, hat Gott ein Volk auserwählt, aus dem Jesus kommen soll. Und ein Land bestimmt, in dem Jesus geboren werden soll. Und eine Zeit gesetzt, in der Jesus kommen soll. Und diese Vorbereitung auf den Messias, auf den Retter, an den Abraham glaubt, hat Gott in einzelnen Schritten in dem Bund mit Abraham verheißen. Es sind Vorbedingungen und gleichzeitig auch Hinweise auf die Segnungen im Reich Gottes durch Jesus. Aber das, was in diesem Bund mit Abraham bestimmt ist, es sind auch Schritte der Vorbereitung und der Heilsgeschichte, die darauf hinweisen, wie Jesus kommt. Und ein Teil der Vorbereitung war ein Volk aus der Nachkommenschaft von Abraham, das Gott durch eine wundersame Geburt begann, Isaak. Aus diesem Volk sollte Jesus kommen. Und ein weiterer Teil dieser Vorbereitung auf den Retter war, dass Jesus im Land Kanaan geboren werden sollte. Und darum versprach Gott Abraham das ganze Land Kanaan für Abraham und seine Nachkommen. Und bis hierhin, nach über 60 Jahren, in denen Abraham schon in Kanaan lebt, besaß Abraham noch nicht einen Fußbreit Land in Kanaan. Er besaß kein Sandkorn. Doch nun sucht er ein Grab. Nicht nur irgendein Ort, wo Sarah begraben werden kann, wo sie nicht von wilden Tieren zerfetzt wird oder sonst was, sondern er sucht einen Grabplatz, der ihm gehört, im Land Kanaan. Und das ist ihm wichtig, weil es ein Hinweis und eine Bestätigung dafür ist, dass Gott ihm und seiner Nachkommenschaft das ganze Land versprochen hat. Es ist ein Hinweis darauf, Gott wird erfüllen, was er mir verheißen hat. Und der erste Hinweis darauf soll sein, ein Grab, das mir gehört, im Land Kanaan. Und deswegen heißt es hier auch, ganz zu Anfang, dass Sarah starb im Land Kanaan, sie starben im Gehorsam nach dem, wo Gott sie hingerufen hat. Aber auch am Ende heißt es in Vers 19, Sarah wurde begraben in der Höhle des Feldes von Machpela gegenüber von Mamre, das ist Hebron, im Land Kanaan. Hier ist eine Bestätigung, das Land wird ganz Abraham und seiner Nachkommenschaft zugeführt werden. Abraham glaubt der Verheißung, darum drängt er darauf, einen Besitz zu erzielen, der ihn an das Wort Gottes erinnert, der das Evangelium und die Verheißung Gottes bestätigt. Nun hast du einen Machpela. Machpela heißt Doppelung oder Doppelgrab. Vermutlich hatte diese Höhle zwei größere Räume, die als Grabstätten dienen konnten. Daher der Name. Machpela. Ich will es mal als eine Illustration gebrauchen für eine wichtige biblische Lehre. Wer an Jesus glaubt, von dem sagt die Bibel, er ist mit Jesus begraben worden in dem Tod. Schon mal drüber nachgedacht, über über diese Lehre, über diese Formulierung? Jesu Grab war sozusagen ein Doppelgrab, ein Machpela. Als er starb, da war es so, als würdest du als Christ mitgestorben, mitbegraben worden sein, mit in das Grab gelegt worden von Jesus. Warum? Weil Jesus als Stellvertreter für die Gläubigen, für die Erwählten gestorben ist. Sein Tod galt dir, wenn du an Jesus glaubst. Und dann ist das ein Doppelgrab, in das Jesus hineingelegt wurde. Jesus ist nicht nur als ein Vorbild der Liebe gestorben, er ist als Stellvertreter für seine Liebe gestorben, für seine auserwählte Braut, die Gemeinde. Paulus schreibt in Römer 6, wir sind nun mit ihm begraben, mit Jesus, mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch, unser sündiger Mensch, unser Mensch, der unter dem Gericht Gottes steht, mitgekreuzigt worden ist. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Das Grab von Jesus bei Golgatha ist das Machpela der Christen. Dort in dem Grab ist nicht nur Jesus begraben worden, sondern auch mein alter Mensch, mein sündiger Mensch, mein altes Ich, mein alter Adam, der unter dem Zorn Gottes stand, gestorben, begraben, hinweg. Und aus dieser Höhle, aus diesem Grab, ist mit Jesus ein neuer Mensch auferweckt worden. Wer wiedergeboren ist, der ist gestorben und hat ein neues Leben bekommen. Ich darf im Glauben leben und nichts kann mich mehr von der Liebe Gottes trennen. Nicht mal der leibliche Tod. Ein neuer Mensch ist aus dem Grab Jesu hervorgegangen durch den Glauben. Ja, Christen sterben, aber sie sterben nicht ohne Hoffnung, wie die Gottlosen, sondern sie sterben in der Gewissheit, wenn ich sterbe, bin ich bei Christus. Und wenn ich sterbe, dann habe ich bereits ein neues und ewiges Leben erhalten. Der leibliche Tod endet nicht mein Leben, sondern nur meine Lebzeit hier im Fleische. Jesus ist auferstanden und am letzten Tag wird er auch mich leiblich auferwecken, mir einen neuen Auferstehungsleib geben und zum Leben führen im Himmelreich. Der Tod, er ist ein Übergang. Als die Hethiter, die in der Gegend um Hebron wohnten, Abraham sagten, er könne sich das beste, das auserlesenste Grab aussuchen und da kann Abraham seine Tote begraben. Da muss Abraham überhaupt nicht lange überlegen. Er weiß sofort, ich will Machpela. Sprecht mit Ephron. Ich habe schon herausgefunden, wem das Landstück gehört. Sprecht mit Ephron, ich möchte Machpela. Das liegt gegenüber von Mamre. Erinnert ihr euch? In Mamre verweilte Abraham oft, um Gott anzubeten. Da unter den Terebinden. Und ich stelle mir vor, während er betete und über Gottes Wort nachdachte unter den Terebinden Mamres, da blickte er ständig auf Machpela. Er blickte auf den Ort, auf dieses Doppelgrab. Hast du einen Machpela? Denkst du über das Evangelium nach, über Jesu Tod und Auferstehung, wenn du betest? Weißt du, dass du Gott nahen kannst, nur weil deine Sünden im Grab von Jesus begraben sind? Weil du ein Doppelgrab hast. Und wenn du gegen Sünde ankämpfst, weißt du, dass du nur siegen kannst, weil du ein neues Leben hast durch Jesus. Weil er den Tod besiegt hat und du durch Glauben mit Gott leben kannst. Und dein alter Mensch, der versklavt war unter die Sünde, im Doppelgrab liegt. Hast du einen Machpela? Weißt du darum, dass Christus für deine Sünden gestorben ist? Oder kennst du ihn noch nicht? Hast du nicht diese Gewissheit? Hast du nicht diesen Glauben? Hast du nicht diese Gnade erfahren? Oh, dann suche danach. Die Hoffnung eines Christen ist nicht das Erdbegräbnis. Die Hoffnung eines Christen ist das Grab von Golgatha, das unserem Grab den Schrecken genommen hat, die Zerstörungskraft genommen hat. Jesus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, der Tod hat etwas mit unserem Glauben zu tun. Und zuletzt drittens, der Tod und das Zeugnis. Der Großteil des Textes ist eine Art Verhandlung mit den Hethitern kurz nach dem Tod Sarahs. Abraham ist den Hethitern nicht unbekannt. Sie nennen ihn einen Fürsten Gottes. Sie wussten, dieser Mann ist ein Mann Gottes. Er ist geachtet bei oder von seinem Gott. Er wohnt hier unter uns, aber irgendwie gehört er zu Gott. Abraham dagegen, er nennt sich selbst nicht einen Fürsten, sondern wie nennt er sich? Ich bin ein Fremder und ein Beisasse. Menschlich gesehen hat er wenig Vorrechte. Er hat keinen Besitz. Er hat kaum Recht in dem Land, in dem er wohnte. Er ist kein Fürst Kanaans. Er ist kein Fürst der Hethiter. Aber, und das ist bemerkenswert, durch den Glauben an seinen Gott benimmt er sich ehrenhaft und anständig. Wie man es von einem Fürsten erwarten kann. Die Verhandlung um das Feld ist etwas ungewöhnlich für unser Empfinden. Es ist eine andere Kultur und für uns nicht ganz einfach zu verstehen, was hier vor sich geht. Aber was man sehen kann, diese Verhandlung, sie geht in drei Runden. Zuerst spricht Abraham vor einer Versammlung von Hethitern, also vor besonderen angesehenen Leuten, vielleicht vor den Fürsten der Hethiter, um nach einem Grab zu fragen, nach einem Grab zu bitten. Sie sagen, such dir das beste Grab aus, keiner wird es dir vorenthalten, dass du deine Tote dort hineinlegen darfst. Nun, in der zweiten Runde bittet Abraham die Hethiter, bitte leg doch ein gutes Wort für mich ein, bei dem Besitzer der Höhle von Machpela. Ich will meine Tote nicht nur begraben, ich will die Höhle gerne kaufen. Der Besitzer sitzt aber bereits in der Versammlung, Ephron. Also gehen sie mit einer Delegation in die Stadt Ephrons, um dort im Tor, also sozusagen in dem Rathaus der Stadt, die Verhandlung abzuschließen. In der dritten Runde sagt Ephron nun zu Abraham, weißt du was, ich schenke dir einfach diese Höhle. Aber Abraham besteht darauf, sie mit dem vollen Kaufpreis zu erwerben. Und Ephron sagt, ach, wir sind doch Freunde, Abraham, da müssen wir doch jetzt nicht über ein Feld im Wert von 400 Silberschekeln verhandeln. Und Abraham sagt, aha, du willst also 400 Silberschekel, na gut, hier hast du sie. Und er kauft das Feld mit der Höhle rechtskräftig vor all den Zeugen in dem Tor der Stadt. Nun, zwei Anmerkungen scheinen hier wichtig zu sein. Zum einen finden wir hier sehr ausgeprägte Höflichkeitsrituale. Abraham, er verneigt sich tief vor der Versammlung. Und immer wieder gibt es hier Formulierungen von beiden Seiten. Abraham, der sagt, hört mich an. Und die Hethiter sagen, nein, mein Herr, hört uns an, hört mich an. Das Ganze läuft scheinbar nach einem formalen Muster ab. So wie eine Verhandlung eben zu der Zeit stattfand. Mit den Formulierungen, mit den Redewendungen, mit diesen Höflichkeitsfloskeln, die dazugehören. Und Abraham ist bereit, sich dem anzupassen. Er ist bereit, wenn man so will, den Hethitern ein Hethiter zu werden. Er verhandelt mit ihnen nach den Höflichkeitsmaßstäben, die sie kennen und verstehen. Er zollt ihnen Respekt. Aber, und auch das scheint hier drin zu stecken, neben all den höflichen und freundlichen Worten steckt womöglich ziemlich viel Berechnung. Nun, das kann man nur ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Aber Ephron sagt, ich schenke dir die Höhle und das Feld. Und wir denken vielleicht, wow, hey, Abraham, du kannst eine Menge Geld sparen. Das ist doch ein wunderbares Angebot. Nun, das ist offensichtlich nicht so gemeint, wie Ephron es gesagt hat. Entweder wollte Ephron sagen, ich schenke dir das Grab für den Moment, aber wenn du gestorben bist, gehört es natürlich wieder mir. Dann wäre es kein Erbbegräbnis, sondern quasi nur ein zeitliches Geschenk. Oder es ist eine Art Floskel, um die Verhandlung, um das Feilschen zu beginnen. Anstatt direkt zu sagen, dass diese und diese Summe möchte ich für das Feld haben, wird hier mit Worten jongliert, um die eigene Großzügigkeit hervorzutun. Ach, ich will es dir schenken. Und dann muss der andere sagen, nein, ich lass mir doch nicht schenken, ich möchte dir so viel Geld geben. Ach nein, das kann ich doch nicht annehmen, ich bin viel zu großzügig. Und so geht's dann da hin und her. Und es scheint alles, es wird alles mit den höflichsten und schmeichelhaften Worten beschrieben. Und eigentlich ist da eine ziemlich knallharte Berechnung dahinter. Eine Verhandlung. Und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, ihr seid mit jemandem beim Essen und der andere sagt, ich möchte zahlen, ich kann zahlen. Und was man damit sagen will, ist aber nicht, ich möchte zahlen, sondern ich möchte, dass du jetzt sagst, nein, ich möchte zahlen. Und dann geht's, nein, ich zahle. Und dann irgendwann hört es auf, wenn jemand sagt, na gut. Aber irgendwie ist es so eine Art unausgesprochenes Spiel, dass man sagt, nee, man darf nicht zu schnell na gut sagen. Man muss erstmal sagen, nein, ich möchte zahlen. Und dann sagt der andere, nein, ich möchte zahlen. Und es ist eine Beleidigung, wenn man zu schnell darauf eingeht und sagt, okay, danke. Ja. Wenn jemand mit mir essen ausgeht, ich bin da nicht so zimperlich, ich sage einfach schnell danke. Der deutliche Hinweis ist das Ende der Verhandlung. Hier heißt es in Vers 15, ein Land von 400 Schekel Silber. Was ist das zwischen mir und dir? So begrabe deine Tote. Und dann heißt es Vers 16, und Abraham hörte auf Ephron. Und Abraham wog dem Ephron das Geld dar, von dem er vor den Ohren der Söhne Heth geredet hatte, 400 Schekel Silber. Fällt euch etwas auf in dieser Formulierung? Ich glaube, hier ist ein Hinweis darauf, also Ephron sagt, ach komm, ein Land von 400 Schekel Silber, da müssen wir doch nicht drüber verhandeln. Abraham hört darauf, was er nicht nur vor Abraham, sondern vor den Söhnen Heth, also vor den anderen Zeugen gesagt hat. Und er versteht, aha, er will 400 Silberschekel. Nun, ich glaube, das ist hiermit gemeint. Ja? Und er... Ephron spricht, als würde er dem Abraham so gerne das ganze Feld schenken und die 400 Schekel Silber, sie sind es doch nicht wert, darüber zu diskutieren. Aber Abraham hört auf Ephron, das heißt, er versteht genau, hier hat Ephron eigentlich zwischen den Zeilen in so ganz höflichen Formulierungen seinen Kaufpreis genannt. 400 Silberschekel. Nun, ist das ein guter Preis? Es ist nicht so leicht zu vergleichen. Es gibt aber einige Hinweise darauf, dass es ein recht hoher Preis ist, ein Wucher. David will auch ein Feld kaufen, die Tenne Araunas, lesen wir in 2. Samuel 24, und der will ihm die auch erst schenken, vielleicht nach der ähnlichen Tradition. Und David besteht, ich will zum vollen Kaufpreis kaufen, das ganze Feld, noch dazu den Ochsen und den Wagen, und er zahlt 50 Silberschekel. Und Jeremia, noch einige Zeit später, er kauft einen Acker in Jeremia 32 für 17 Silberschekel. Also natürlich, es sind ein bisschen andere Zeiten und wir kennen das ja, solche Preise, sie verändern sich. Aber ich denke, es ist ein Hinweis, wenn man es nur ein bisschen vergleichen kann, sind 400 Silberschekel schon extrem viel. Und vielleicht dachte Ephron auch, okay, ich starte mal mit 400 und dann sagt Abraham, nein, 17. Und dann geht es irgendwann auf 150 oder sowas runter. Aber Abraham, er bezeugt hier zwei Dinge. Abraham ist es wichtig, ein gutes Zeugnis vor den Menschen zu bewahren. Er ist bereit, traditionelle Höflichkeitsformen und kulturelle Bräuche mitzumachen. Nicht unnötig Anstoß zu erregen, aber nicht, wenn es um Täuschung geht, wenn es um Unaufrichtigkeit oder Sünde geht. Hier lässt er sich lieber übervorteilen, als an einem unaufrichtigen Handel und einem lügnerischen Spiel mitzumachen. Nun, es wäre sicherlich sein Recht gewesen, aber ich glaube, er befürchtet, dass irgendwann hinterher gesagt werden kann, ah, das war nicht mit rechten Mitteln, ich wurde übers Ohr gehauen, ich wurde betrogen, und dass man dann dieses Feld wieder zurückgeben kann. Und Abraham sagt, nein, darauf möchte ich mich nicht einlassen, ich bin höflich und respektvoll, aber ich gehe auf Nummer sicher, ich zahle hier die vollen 400 Silberschekel. War bestimmt eine ziemliche Verwunderung. Auf der anderen Seite bezeugt er, der Kauf des Feldes als Beweis und Stärkung seines Glaubens ist ihm wichtiger als Geld und Ansehen. Da will er lieber als ein Trottel vor den Hethitern verachtet werden, der sich so leicht das Geld aus der Tasche ziehen lässt, der nicht richtig verhandeln kann, der zwar reich sein könnte, aber dafür den Glauben und die Wahrheit zu verleugnen, dafür ist Abraham nicht bereit. Er will dieses Feld als Zeugnis für seinen Glauben, und er ist bereit, sein Geld und sein Ansehen dafür aufzugeben. Dieses Zeugnis war dann auch nicht nur ein Zeugnis vor den Hethitern, sondern auch für Abrahams Nachkommen. Es wird hier mehrfach im Text erwähnt, es ist nicht nur eine Höhle, die als Grab dient, es ist ein Erbbegräbnis, ein Grab, das weiter vererbt wird. Und tatsächlich, in diesem Grab wurde nicht nur Sarah begraben, sondern auch Abraham. Und in dieses Grab wurden Isaak und Rebekka gelegt. Und in dieses Grab wurde Lea begraben. Und Jakob, obwohl er schon nach Ägypten gezogen war, wollte er unbedingt und verlangte das Versprechen von seinem Sohn Josef, dass seine Leiche in das Grab gelegt wird. Machpela. Und Jakob selbst, er führte eine ähnliche Tradition fort. Er kaufte ein Grab in Sichem. Dort wurden Josefs Leiche von Josua nach der Einnahme Kanaans begraben. Sie wollten alle in Kanaan begraben werden. Sie erinnerten sich daran, hier ist ein Erbbegräbnis. Das Grab blieb ein Saatfeld der Hoffnung, ein Bekenntnis des Glaubens, eine Stärkung durch die Generationen hindurch, dem Wort Gottes und seiner Verheißung zu vertrauen. Selbst im Land Ägypten wussten sie, das Land Kanaan ist uns verheißen. Das soll unser Besitz sein. Unser Gott wird uns dahin führen. Und es war ein Glaubenszeugnis, selbst in einem fremden Land zu sagen, dort will ich begraben werden, weil Gott es verheißen hat. Und der Glaube Abrahams und das, was er sich hat kosten lassen, wurde ein Zeugnis für die kommenden Generationen. Nun, das ganze Kapitel, es ist eine Krisenzeit Abrahams. Es ist eine Zeit der Trauer, des Kummers, des Schmerzens. Aber gerade in Zeiten der Krisen sehen wir auch Riesen, Glaubensriesen. In Zeiten der Krise, da sehen wir, wo steht ein festes Zeugnis. Wo ist ein fester Glaube? Wo ist hier etwas gewachsen und aufgebaut worden, was tatsächlich diese Zeit und diese Umstände überragt? Nun, wie ist dein Zeugnis in dieser Welt? Und wie ist dein Zeugnis in dieser Gemeinde? Gerade in Not und in Extremsituationen kannst du deutlich zeigen, worauf du vertraust. Und wir haben es hier am Freitag ein bisschen behandelt. Auch diese Zeit mit dem Virus und diese Ausnahmesituation, sie zeigt zum Guten oder zum Schlechten, wie es um unseren Glauben steht. Und dann, ja, teilweise fand ich es sehr betrübend, in dieser Welt zu sehen, wie manche Christen ein Zeugnis gegeben haben, wo sie nur an hier und jetzt denken. Aber ich war ermutigt, einen Großteil auch in dieser Gemeinde zu sehen. Eine Besonnenheit, eine Beherrschtheit, eine Festigkeit im Glauben. Das ist ein Zeugnis, gerade in Krisenzeiten. Und auch Beerdigungen und der Umgang mit dem Tod, sie sind ein Zeugnis deines Glaubens. Nicht von Emotionslosigkeit, nicht von Gefühlslosigkeit. Das sollte uns nicht nachgesagt werden können. Aber von einer Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und auch Krisensituationen, da wo du Schmerz empfindest, wo du Enttäuschungen erfährst, dir etwas genommen wird oder Träume zerplatzen, kannst du höflich und besonnen bleiben, freundlich und aufrichtig wie Abraham? Oder gehen die Sicherungen durch und plötzlich ist alle Beherrschung und alle Kontrolle dahin? Oder wird die Versuchung so groß, in Bitterkeit und in Frust doch auf verkehrte Wege zu hoffen? Auf den eigenen Gewinn zu suchen, irgendwie den eigenen Vorteil und wenn es auch auf krummen Wegen ist, zu erreichen als Trost oder irgendwie, um über den Schmerz hinwegzukommen. Bis zu Abrahams Tod war sein einziger Landbesitz auf dieser Erde ein Grab. Und das lehrt uns auch etwas. Er war bereit, auf vieles zu verzichten. Vieles zu opfern, ja, sich sogar übervorteilen zu lassen. Aber sein Glaube und sein Zeugnis sollten bestehen. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei die eigene Seele zu verlieren? Diese Verhandlung mit den Hethitern, ich glaube, sie war auch eine Versuchung. Sie war eine Versuchung, etwas aufzugeben, um einen scheinbar zeitlichen Vorteil, eine Bequemlichkeit zu erlangen. Aber Abraham, er suchte keinen Ort, wo er ein Haus bauen kann, sondern wo er seine Tote begraben kann, als ein Zeugnis seines Glaubens. Als Christen müssen wir sensibel sein für die Kultur und die Tradition unseres Umfeldes. Und auch in der Begegnung mit anderen Kulturen und Traditionen. Und manchmal ist das nicht immer ganz leicht. Was wird gesagt und wie ist es gemeint? Was für Signale geben wir eigentlich aus? Aber nicht alles ist gut, weil es alle anderen so machen. Gerade im Reden, wie vieles wird gesagt und etwas anderes wird gemeint. Und es wird gut geheißen in der Kultur. Es gehört zur Tradition. Aber lasst uns vielmehr darauf achten, ein Zeugnis zu sein im Gutes tun, in der Aufrichtigkeit, aber auch ein Zeugnis in der Hoffnung und in dem Vertrauen auf das Wort Gottes, wie Abraham es hier tut. Mach den Glauben zu deinem festen Besitz, damit auch kommende Generationen durch dein Zeugnis zum Doppelgrab geführt werden, zum Evangelium von Jesus Christus, dem Sieger über den Tod. Amen.